Reich und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das der Herr uns heute schenkt für diesen Sonntag, für die Woche, die vor uns liegt, ist nur ein einziger Vers. Stammt aus dem Psalm, den wir zu Beginn schon gehört haben. Wir hören Psalm 34, den Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir wollen dich jetzt bitten, dass du selber durch dieses Wort uns neu ausrichtest im Schauen auf dich, Herr. Wir wollen uns Gedanken machen darüber, was es heißt, auf dich zu blicken. Wir wollen lernen für unser Leben, was du uns durch dieses Wort zu sagen hast. Aber dieses Wunder, dass du zu uns sprichst durch dieses Wort, das kann nur geschehen, wenn du selber diese Predigt segnest durch und mit deinem Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das ist so eine Eigenart von uns Menschen, dass wir immer wieder auf andere Menschen blicken. Wir blicken und schauen auf andere Menschen, um uns an ihnen zu orientieren und machen sie dadurch zu unseren Vorbildern. Wir blicken auf andere Menschen, schauen auf sie, projizieren unsere Erwartungen und Träume auf diese und sie werden uns dann zu Idolen. Das, liebe Gemeinde, geht immer und in aller Regel in die Hose. Wenn Menschen auf Menschen blicken, von ihnen irgendetwas erwarten, dann können sie nur enttäuscht werden. Menschen enttäuschen immer. Nur der Herr Jesus enttäuscht nie. Wir haben das in unserer Geschichte erlebt. Unserem Vaterland als Menschen auf den Führer Hitler guckten, einen Menschen anblickten. Was hat das für ein Elend gegeben? Wir haben es erlebt in den letzten 14 Tagen, wenn man schaut auf so eine charismatische Bischöfin, so eine Vorsitzende der EKD, einer Fahrt unter Alkohol ist alles zerstört. Aber nicht nur diesen negativen Beispielen, sondern auch wenn man einen lieben Ehepartner hat, Kinder, wenn man auf sie blickt und meint, das ist es jetzt, daran orientiert und meint, da den Halt des Lebens zu haben, wird man früher oder später immer enttäuscht werden. Menschen enttäuschen immer, Christus enttäuscht nie. Und deshalb ist es wichtig, immer nur auf den Herrn zu blicken. Einer, der das viel, 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 viel besser wusste als ich und ihr, das war der König David. Das war auch so einer, auf den alle geblickt und geschaut haben. Was war das für ein Versager? Was war das für ein Drecksack? Das wusste der. Deshalb hat er das im Heiligen Geist gesagt. Die auf ihn, auf den Herrn, auf Jesus blicken, die werden strahlen vor Freude. Nicht die schauen auf einen König David. Das ist übrigens wichtig, dass man das hier weiß, in unserem Predigttext, dass mit dem ihn, die auf ihn sehen, das ist nicht irgendein abstraktes Gottesbild. Das ist der ganz konkrete, persönliche Gott in Jesus Christus. Die auf Jesus sehen, werden strahlen vor Freude. Fragen Menschen immer wieder, wie kann das denn sein, dass David 1000 Jahre vor Christi Geburt schon von Jesus spricht? Da kann ich heute Morgen nicht so sehr darauf eingehen, wem das unklar ist, den Gedicht zu lesen, Matthäus 22, wo das genau erklärt wird in der Bibel, dass David immer da, wo er Herr sagt, dass er da Jesus meint. Wenn das nicht klar ist, komm nach dem Gottesdienst zu mir, da will ich es dir versuchen zu erklären. Aber das müssen wir voraussetzen, überall da, wo David im Heiligen Geist heißen. Das tut er, wenn er einen Psalm schreibt, etwas über den Herrn sagt. Da meint er Jesus. Die auf ihn, die auf Jesus sehen, werden strahlen vor Freude. Und darum soll es heute Morgen gehen, auf Jesus zu schauen, auf Jesus zu sehen. Und ich habe drei Fragen mitgebracht, die wir heute Morgen erörtern wollen. Drei Fragen zu dem, wie das denn gehen kann, was das denn bringt, auf Jesus zu sehen. Die erste Frage, wie kann man Jesus sehen? Die zweite Frage, wie kann man im Schauen auf Jesus Freude bekommen? Und das dritte, wie kann man das Schauen auf Jesus so glorifizieren? Das erste, wie kann man Jesus sehen? Wie kann das denn funktionieren? Der ist ja noch nicht mehr bei uns. Wenn ich Besuch aus der alten Heimat kriege, die kommen hier das erste Mal nach Bremen, da laufe ich mit denen immer so eine Route ab. Als erstes laufe ich zum Roland, da können sie Roland sehen. Dann laufe ich zu den Bremer Stadtmusikanten, dann gehe ich durch die Böttgergasse, damit sie all das sehen können, so was Bremen ausmacht. Zeige ihnen natürlich auch unsere Kirche, die Orgel, das Neanderfenster, all das kann man anschauen. Aber das Wichtigste, was man anschauen könnte, den lebendigen Gott, den können wir mit unseren leiblichen Augen nicht sehen. Apostel Paulus sagt das mal im zweiten Korintherbrief: Wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Ungläubige Thomas, als die anderen ihm berichten, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist, er sagt: Erst wenn ich ihn gesehen habe, erst wenn ich meine Finger in seine Wunden gelegt habe, und er kriegt das geschenkt, dass er den Herrn sehen darf. Dann sagt Jesus zu ihm: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Also es ist klar, dass hier mit dem Sehen nicht das gemeint ist, was wir mit unseren leiblichen Augen tun können, sondern dass hier ein anderer Blick, ein anderes Schauen gemeint ist. Davon ist auch dann in der Regel die Rede, wenn wir 2. Korinther 4 lesen, diesen Text habe ich euch abgedruckt, wenn Apostel Paulus da schreibt: Wir, die Christen, die Wiedergeborenen, wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die Bibel, liebe Brüder und Schwestern, kennt einen anderen Blick als den leiblichen. Dieser Blick ist hier gemeint. Es ist der Blick der inwendigen Augen. Nicht unserer leiblichen Augen, der Augenoptiker dann mit einer Brille, dann wieder ein bisschen aufhört, damit sie noch ein bisschen schärfer werden. Nein, es sind die inwendigen Augen. Jetzt würde ich vielleicht sagen: Meine Güte, was bringt denn der Latze da wieder mit für neue Lehren? Deshalb habe ich einen zweiten Text abgedruckt, einen zweiten Bibelvers. Lest bitte mit hier, Epheser 3, Vers 16. Da heißt es: Ich beuge meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Jetzt kommt's. Stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Stark zu werden durch seinen Geist an den inwendigen Menschen. Und das ist hier gemeint. Die inwendigen Augen, die sollen auf Jesus sehen. Niemand kann heute mehr den Herrn Jesus in irgendeiner Form, im allerwenigsten irgendwelchen Bildchen, die irgendwelche Künstler gemalt haben. Aber unsere inwendigen Augen, die können Jesus Christus sehen. Und darauf kommt es an im Glauben, dass uns die inwendigen Augen geöffnet sind. Erst wenn die offen sind und wir Jesus sehen, dann sind wir Christen. Man kann in der Kirche eine Menge sehen und erleben. Die eigene Taufe, die Konfirmation, man kann seine Eheschließung sehen und wahrnehmen und mitnehmen. Man kann selbst Mitarbeiter in der Kirche sein. Aber wenn die inwendigen Augen nicht aufgetan sind, dann ist alles andere nichts nütze. Das ist das Entscheidende, dass die inwendigen Augen aufgetan sind. Und die werden aufgetan, so lesen wir das hier in diesem Epheserwort, durch den Heiligen Geist. Das kann kein Augenoptiker, kein Pastor und niemand machen. Das tut Gott ganz alleine. Das nennen wir die geistliche Wiedergeburt. Wenn wir auf einmal erkennen, Christus ist wirklich der Herr. Tausendmal haben wir von dem gehört, von den Geschichten zu Weihnachten und zu Ostern. Das waren so Geschichten genau wie die griechischen Sagen oder wie irgendwelche Erzählungen von den Brüdern Grimm. Erst wenn wir Jesus wirklich gesehen haben mit den inwendigen Augen, wärst tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, du wärst ewiglich verloren. Aber es gibt nicht nur Menschen, die diesen geistigen Blick nicht haben, diesen inwendigen Blick mit den inwendigen Augen gucken. Es gibt auch Menschen, die den Blick schon hatten und die durch die List des Widersachers diesen Blick so vernebelt bekommen, dass sie wieder blind geworden sind. Johannes schreibt im Auftrag Gottes einen Brief an die Gemeinde in Laodicea in Offenbarung. Das war eine Gemeinde, die ganz, ganz stark dabei war, aber die ist lau geworden. Und der Herr sagt ihnen, weil du lau geworden bist, weder warm noch kalt, spucke ich dich aus. Da gibt es ein ganz hartes Wort, das spricht von der Blindheit dieser Gemeinde. Du sagst, du bist reich und du hast genug und du brauchst nichts, aber du weißt nicht, und dann kommt es, dass du elend, arm, jämmerlich und blind bist. Blind sein für Jesus, das heißt, die inwendigen Augen zu haben. Da kann auch eine Menge an religiösem Betrieb laufen in der Kirche und in der Gemeinde und auch in so einem religiösen Leben. Aber es ist kein lebendiges Christsein mehr. Jesus können wir nur sehen, indem Gott selber unsere inwendigen Augen uns öffnet. Und ein wichtiges Zeichen, ich spreche gleich noch von zwei anderen, ein wichtiges Zeichen dafür, dass uns die inwendigen Augen geöffnet sind, das ist das Strahlen vor Freude. Die auf ihn sehen, die auf Jesus sehen, werden strahlen vor Freude. Wer Jesus hat, wer Jesus sieht, der strahlt vor Freude. An anderer Stelle schon häufig darüber gesprochen, die Frucht des Heiligen Geistes ist die Freude. Wer Jesus sieht, der wird froh. Wenn du den Namen Jesus hörst und über ihn nachdenkst und das ist alles so, naja, genauso könnte ich auch über Herkules nachdenken, über Buddha, so, dann sind dir die Augen noch verschlossen. Jesus mit offenen, inwendigen Augen sieht, der strahlt vor Freude. Das aber kann uns nur gelingen, indem Gott uns durch den Heiligen Geist diese inwendigen Augen öffnet. Ein zweites: Wie kann man durch dieses Schauen im Jesus auf Freude, auf Jesus Freude bekommen? Das wird ja hier verheißen. Die auf Jesus sehen, die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Wie kann das sein? Weil den wir da ja sehen, das ist der Gekreuzigte. Das ist ein Hingerichteter. Das ist ein elendiges Bild. Haben die Nazis schon gewusst, nicht? Alfred Rosenberg, nicht der Chefideologe von denen, hat das gesagt, der Anblick eines Gehängten ist ein Anblick der Schwäche. Der Anblick eines Gekreuzigten ist ein Anblick der Schwäche. Da wollten die deutschen Christen nicht so ran, dass ihr Idol Jesus gehängt wird. Das passt ja nicht so in die Theologie, in die Christologie mal rausschreiben. Im Islam ist das genau dasselbe. Jesus ist ein wichtiger Mensch, ganz wichtig. Wieder hoch angesehen als einer der größten Propheten, aber gekreuzigt, nein. Da sagt der Koran ganz deutlich, nein, gekreuzigt nicht, da wollen sie nichts mehr zu tun haben. Sagen, gut, die deutschen Christen, damals die Nazis und der Islam, weißt du, das geht durch unsere Kirche durch. In der Rheinischen Kirche, übrigens der neue EKD-Ratsvorsitzende Schneider ist da Präses, da diskutieren die jetzt drüber, ob das tatsächlich wichtig sei, der Sühnetod Jesu Christi, ob das Kreuzesgeschehen wirklich eine Bedeutung hat. Entschuldige, wenn ich das so deutlich sage, also wenn man sich darüber in der Kirche Gedanken macht, ob das wirklich wichtig sei oder nicht mehr, das ist da hervorgerufen, weil ein Superintendent behauptet hat, das sei nicht mehr relevant, das sei mittelalterliche Theologie, das sei überholt. Weil man sich darüber Gedanken macht, das ist genauso, also, als wenn die bei Werder Bremen darüber nachdenken, ob man zum Fußballspielen Fußball braucht. Das ist der Kern unseres Glaubens, der Gekreuzigte. Wenn ich das erste Mal erkannt habe, das Kreuz übrigens, dann passiert ein Schrecken, das ist so ein zweites Zeichen, dass mir wirklich die inwendigen Augen geöffnet sind. Ich kriege, wenn ich das erste Mal den Gekreuzigsten wirklich wahrnehme, dass der am Kreuz hängt, einen inneren Schreck. Das gehört auch dazu, zur Wiedergeburt, wenn die inwendigen Augen geöffnet werden, dass ich einen Schreck bekomme. Denn dieser Jesus Christus hängt nicht primär deshalb am Kreuz, weil ihn sein Freund Judas verraten hat. Hängt nicht am Kreuz, weil der Statthalter Pontius Pilatus ihn verurteilt hat. Hängt nicht am Kreuz, weil die Juden geschrien haben, kreuzigt ihn. Der hängt deshalb am Kreuz, weil ich, Olaf Latzel, so ein verdorbener Sünder bin. Jesus am Kreuz. Und wenn mir die inwendigen Augen aufgetan werden, dann erkenne ich das. Da kriege ich einen Riesenschreck. Ich weiß noch, wie mir das klar wurde, dass das Kreuzigungsgeschehen um meinetwillen geschehen ist, auch für alle anderen Menschen. Aber das ist nur sekundär. Das Primäre, es geht um mich und um dich. Paul Gerhard, nun was du, Herr, erduldest, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Da kriegt man Schrecken. Da kriegt man Schrecken. Der lebendige Gott ist für mich gestorben. Das ist erstmal keine Freude. Die Freude kommt dann sofort, wenn man dann das Wort des Gekreuzigten hört, der dann sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und auch hier wieder habe ich das deutlich hören dürfen. Vater, vergib Olaf Latzel, denn er weiß nicht, was er tut. Und dann erlebt man das, dass das wahr ist, dass alles das, was den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht hat, weggenommen ist. Das getilgt, wir sind frei von Schuld, wir sind frei von Sünde. Und dann stellt sich Freude ein. Da ist man getröstet. Das Wort vom Kreuz, der Freispruch von meiner Sünde, von meiner Schuld, der geht in mein Gewissen hinein, der tröstet mein Gewissen. Ich, Olaf Latzel, ich bin freigesprochen von all meiner Schuld. Das hat der Herr Jesus am Kreuz für mich getan. Das versteht man nur, wenn Gott einem die inwendigen Augen geöffnet hat durch den Heiligen Geist. Für alle anderen ist dann das ganze Erzählen von dem Kreuzesgeschehen nur leeres Geschwafel. Paulus sagt das, das Wort vom Kreuz ist denen eine Torheit, die verloren sind. Uns aber, die wir gerettet sind, ist es eine Gotteskraft. Das ist Gotteskraft. Das zu erleben, wenn der Herr in mein Gewissen spricht, mir sagt, trotz deiner Schuld, du bist angenommen und du brauchst dir keine Gedanken um deine Schuld und deine Sünde mehr zu machen. Das ist so, wenn wir uns vorstellen würden, wir wären schwere Verbrecher. Wir hätten ein schlimmes Verbrechen gemacht, hätten Menschen umgebracht, hätten geraubt, hätten gestohlen, hätten vergewaltigt, hätten alles gemacht, was die Palette des Strafgesetzbuches hergibt und sanktioniert. Wir wären auf der Flucht von der Polizei. Wir fliehen und auf einmal werden wir gefangen gesetzt. Werden dem Richter vorgeführt. Er listet alles auf. Und als es zum Urteilsspruch kommt, sagt der Richter, du bist freigesprochen. Wie? Wie hat er so viel Schuld getan? Du bist freigesprochen. Ein anderer hat für dich schon gebüßt. Da kriegen wir Generalamnestie. Wie würden wir uns da fühlen als so ein Verbrecher? Frei. Wir können neu anfangen. Wir müssen nicht mehr fliehen. Wir müssen nicht mehr weglaufen. So ist es, wenn man es erkannt hat, was Jesus Christus für einen am Kreuz getan hat. Wenn ich das nicht erkannt habe und mit meinem schlechten Gewissen leben muss, dann werde ich das immer wieder versuchen zu unterdrücken, irgendwie einzubringen. Und dann entstehen all diese krummen Dinge, wo die Psychologen dann gefragt werden, und die sollen reparieren, nicht, wenn die Ehe kaputt gegangen ist, nicht, wenn einer einen Beruf da daneben gepackt hat, weil er Geld veruntreut hat, weil jemand alkoholisiert Auto gefahren ist. Und es gibt so viele Dinge, worüber man ein schlechtes Gewissen haben kann, was einen letztlich nicht zur Ruhe kommen lässt, was immer wieder pocht, was immer wieder da ist. Die Ruhe des Gewissens kann nur der Herr Jesus schenken, niemand anderes. Wir können Dinge so ein bisschen drüber kleben, so ein bisschen runterdrücken, aber die Ruhe des Gewissens finden wir nur in Jesus Christus. Und wenn ich das erlebt habe, dann werde ich richtig froh, dass ich freigesprochen bin. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt, nicht? Das ist ein richtiger Heilungsprozess an dem Menschen, der sündig war und gerechtfertigt geworden ist. Das tut Jesus. Und das ist die Freude, die man bekommt, wenn man auf das Kreuz blickt. Da kriegt man erstmal einen Schreck, aber dann wird man getröstet und freut sich darüber. Das getröstet in seinem Gewissen, das ist das dritte Zeichen. Das getröstete Gewissen, wenn man wirklich wiedergeboren ist, wenn man auf Jesus schaut. Eine dritte und letzte Frage. Wie kann man das Schauen auf Jesus so glorifizieren? Es gibt immer wieder Menschen, die werfen so den evangelikalen Predigern und Verkündigern vorher immer nur Jesus. Immer nur Jesus. die denn nicht wiedergeboren sind, die erzählen einem dann, ja, und es sind doch so viele gescheitert mit dem Herrn Jesus. Die haben doch so ein furchtbares Ende genommen. Und in der Tat, wenn man so guckt, auf die großen Protagonisten des Glaubens, die alle auch nur Sünder waren, was mit denen passiert, ein Stephanus, der Jesus verkündigt hat, gesteinigt haben sie ihn. Ein Petrus und ein Paulus, die für den Herrn verkündigt haben, gekreuzigt wurden sie wegen dieser Verkündigung. Ein Johannes Huss, der zur Bibel gestanden hat, wird in Konstanz verbrannt. Ein Adolf Klarenbach, 1529, wird verbrannt, weil er das Abendmahl so fordert, wie es in der Bibel steht. Ein Traubert Hahn in Dorpat nach dem Ersten Weltkrieg wird erschossen, weil er als Pfarrer bei seiner Gemeinde bleibt. Den Paul Schneider im KZ totgeschlagen, ein Dietrich Bonhoeffer am KZ hingerichtet. Ja, meine Güte, angesichts solch eines Endes, wie kann man denn da Jesus so glorifizieren? Wie geht das denn? Wisst ihr, liebe Brüder und Schwestern, ich wünschte, die Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, die könnten jetzt hier sein oder wir könnten so einen virtuellen Schritt tun in die unsichtbare Welt, da wo die jetzt sind. Und die könnten zu euch sprechen. Die könnten diese Frage beantworten. Die Frage beantworten, ihr habt doch Jesus gesehen, ihr Männer, die ihr Märtyrer des Glaubens wart. Ihr habt ihm allein vertraut, seid ihr zu Schanden geworden? Das müssten wir diese Männer fragen. Die würden uns Antwort geben. Wir. Wir zu Schanden geworden, als wir auf Jesus geblickt haben, so würden die sagen. Als es ans Sterben ging, da war der Heiland da. Und in dem Moment, wo der Tod biologisch eintrat, da hat er uns an die Hand genommen und hat uns nach Hause gebracht, zu sich, ins himmlische Jerusalem. Wir zu Schanden. Nein, nein, niemals würden die sagen. Wir nicht. Wir würden sprechen mit dem Psalmisten, Psalm 25, keiner wird zu Schanden, der auf Jesus harrt. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter von Jesus. Die sind zu Schanden, da könnten wir auch von erzählen, wie sich denn der Mist in der unsichtbaren Welt, wie Menschen, die Jesus verachtet haben und seine Einladung nicht angenommen haben, wie die zu Schanden geworden sind. Aber sie nicht, das würden die uns bezeugen. Und wenn man die fragen würde, ist es überhaupt möglich, Jesus zu sehr zu glorifizieren? Geht das? Und ich glaube, dann würden die mich für total bescheuert erklären, wenn ich diese Frage stellen würde. Als Pastor, kann man Jesus zu sehr glorifizieren? Ihm, der alles gemacht hat, diese ganze Welt, diesen ganzen Erdball, der alles geschaffen hat? Ihn zu sehr zu glorifizieren, vor dem sich in der Ewigkeit alle Knie beugen? Wo alle niederknien müssen und bis in alle Ewigkeit ihm Ehre singen, die zu ihm gehören, zu sehr glorifizieren. Was soll denn das für eine Frage sein? Das ist total widersinnig. Das geht überhaupt gar nicht. Irgendwann, als ich mit dem Punkt der Predigt beschäftigt habe, das war am Donnerstag, da war Losungstext, könnt ihr nochmal nachlesen, Psalm 145, Vers 3, der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Jesus Christus ist so groß und so herrlich, den kann man überhaupt gar nicht nur annähernd mit unseren niedrigen Worten beschreiben und glorifizieren. Das geht gar nicht. Der ist so wunderbar, wir sollen immer, immer und immer wieder auf diesen Jesus Christus blicken. Wenn ich es könnte, würde ich euch das einhämmern. Nicht? Das ist so mein Naturell. Mein früherer Physiklehrer, ich war auch auf einer Privatschule, da bin ich ziemlich geprägt, der sagte immer, ich wünschte, ich hätte den Nürnberger Trichter. Nicht der Nürnberger Trichter war so eine Erzählung aus dem Mittelalter. Da könnte man den Schülern einen Trichter aussetzen und alles wissen. Reintrichtern! Aber das geht nicht. Den Glauben kann man nicht eintrichtern. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Das hat auch Jesus nicht getan. Zum Glauben an Jesus, auf diesen großartigen und wunderbaren Gott, da kann man nur zu einladen. Ins Reich Gottes wird man nicht reingeprügelt, sondern wird man ihn eingeladen. Deshalb möchte ich das am Ende dieser Predigt tun. Ich möchte euch einladen ins Reich Gottes zum Schauen auf Jesus. Schau du auf Jesus, auf dass du Hilfe und Kraft für deine heutige Situation kriegst und du strahlend vor Freude bist. Schau du auf Jesus, damit du Orientierung für dein Leben findest und du strahlend vor Freude bist. Schau du auf Jesus, damit du Trost und Hoffnung erhältst in deiner Traurigkeit und du strahlend vor Freude bist. Schau du auf Jesus, damit dir die Bedeutung des Kreuzes für dein Sterben klar wird und du strahlend vor Freude bist. Ich schließe diese Predigt mit dem Predigtvers. Die auf ihn, die auf Jesus sehen, werden strahlen vor Freude. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.